Guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Es sind ja einige da, die gestern nicht da waren, deswegen nochmals die Grüße vorneweg. Auch ich darf herzlich grüßen von Johannes und Annemarie Ullmann und auch der Johann Böke hat Grüße aufgetragen. Ja, wir haben gestern begonnen mit diesem gewaltigen Thema, der Ölbaum aus Römer 11. Und wir haben gesagt, so ist mein momentanes Verständnis von diesem Ölbaum. Ja, der Ölbaum ist der Zeuge Gottes in dieser Welt. Und freilich hat der Zeugendienst mit dem Volk Israel begonnen, beginnend mit Abraham. Und dieser Zeugendienst ist bis zur Verstockung Israels in der Zeit der Apostelgeschichte weitergelaufen. Dann sind diese edlen Zweige ausgebrochen worden, freilich nicht alle. Paulus schreibt ja in Römer 11, Vers 5, dass in der jetzigen Zeit ein Überrest aus diesem Volk nach Wahl der Gnade da ist. Und es sind diese Zweige aus dem unedlen, aus dem wilden Ölbaum eingepfropft worden. Und ich kann es so verstehen, ich verstehe es aktuell nur so, dass diese Zweige, die da aus diesem wilden Ölbaum eingepfropft sind, dass das ganz allgemein Nationen sind. Also dass Paulus hier in Römer 9 bis 11 die Frage behandelt, wie geht es weiter mit dem Volk Israel? Hat das Volk Israel noch eine Zukunft? Und wir haben es gelesen, wir haben es gesungen, jawohl, die Zweige werden wieder eingepfropft werden und jetzt ist eben in dieser Zeit, da diese edlen Zweige ausgepfropft sind aus ihrem eigenen Ölbaum, ja, sind Zweige, Nationen aus dem wilden Ölbaum eingepfropft worden. Ganz allgemein gesprochen, Nationen kommen unter die Gnade. Oder wie es heißt in Römer 11,11, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Also Paulus sieht hier diese beiden Menschheitsgruppen, das zwölfstämmige Volk Israel und die Nationen. Ja, das war so gestern das Thema und dann haben wir gesagt, ja, wie verhält es sich jetzt mit der Leibesgemeinde? Und ja, es ist so, dass in dieser Zeit des Ausgepfropftseins, sage ich mal, der edlen Zweige, des Eingepfropftseins der wilden Zweige, in dieser Zeit läuft das Geheimnis der Leibesgemeinde. Und auf dieser Ebene hat eine völkische Zugehörigkeit keinerlei Bedeutung, sondern, so haben wir gestern geschlossen, da gilt in Christus eine ganz neue Schöpfung. Und da wollen wir jetzt heute Fortsetzung machen. Also die Schrift teilt die Menschheit in zwei Gruppen ein, in das 12-Stämme-Volk Israel einerseits und in die Völker und Nationen andererseits. Und diese Einteilung gilt von Abraham an, und wir können sagen, bis hinüber auf die neue Erde. Von Abraham bis hinüber auf die neue Erde hat Israel den absoluten Vorrang gegenüber den Nationen, mit einer einzigen Ausnahme, nur im Gemeindehaushalt ist der Vorrang Israels aufgehoben. Da gilt nur eines, nämlich eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und da darf es geschehen, dass wenn Menschen, die noch nie etwas gehört haben, egal irgendwo auf der Welt, sie hören das Evangelium und sie dürfen von jetzt auf nachher gläubig werden, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Die müssen nicht nach Jerusalem ziehen, nein, oder sonst wohin, nein. Das ist das ganz Außergewöhnliche in unserer jetzigen Zeit. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in Galater 6, 15 schreibt Paulus, denn weder Beschneidung, in Klammer 12-Stämme Volk Israel, noch Vorhaut, in Klammer alle anderen Nationen, ist etwas. Wir haben also hier beide Menschheitsgruppen, denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Die Leibesgemeinde ist eine übernationale Körperschaft. In dieser Heilskörperschaft ist der Vorrang Israels aufgehoben, liebe Geschwister. Wir halten also fest, in der Zeit, da die wilden Zweige in den edlen Ölbaum eingepfropft sind, in der Zeit, da der Zeugendienst, so haben wir es ja gesagt, der Ölbaum ist der Zeuge, temporär für eine gewisse Zeit von Israel auf die Nationen übergegangen ist, in dieser Zeit läuft das Geheimnis der Leibesgemeinde. Und diese gegen die Natur stattfindende Einpfropfung, dass eben nicht edle Reiser, sondern ganz unedle Reiser eingepfropft werden, liebe Geschwister, die zeigt uns so recht den Charakter des Gemeindehaushalts. Gnade, Gnade, noch einmal Gnade, die im geschenkten Glauben ergriffen werden darf. Und wir dürfen die Schrift aus der Schrift doch erkennen, Paulus, er ist das Modell für das Gnadenhandeln Gottes für die Gemeinde. Wenn wir 1. Timotheus 1 lesen, dann merken wir, dieser Mann ist überwältigt, er ringt um Worte, um das zu beschreiben, was ihm widerfahren ist. Und dann sagt er da in 1. Timotheus 1,16, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf das an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Er ist das, der Hypotypus, der Urtyp für das Gnadenhandeln Gottes. Und die Gemeinde als Ganzes, ja, was lesen wir von ihr? In 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt Paulus, dass auf uns die Enden der Zeitalter gekommen ist. Also das, was in der Vollendung die ganze Schöpfung erleben wird, dürfen wir heute schon als Modell für alle erleben. Die Gemeinde, sie darf heute schon die Totalität des Kreuzesgeschehens erleben, wo unser Herr für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So lesen wir es in Römer 5, 8. Und in Vers 10 lesen wir, dass wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden. Und wenn wir weiterlesen im Römerbrief, dann lesen wir in Römer 6, Vers 6, dass unser alter Mensch dort am Kreuz auf Golgatha mit dem Herrn Jesus mitgestorben ist. Also wir können folgern, auf Golgatha hat unser himmlischer Vater unter die alte Menschheitslinie von Adam her einen Schlussstrich gezogen. Nämlich dadurch, dass er die ganze Schöpfung mit in den Tod seines Sohnes hineingenommen hat. Dort am Kreuz fand der ganz einseitige Friedensschluss statt, liebe Geschwister, ein für allemal. Da hat unser himmlischer Vater ein für allemal Frieden gemacht durch das Blut seines Sohnes. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Kolosser 1, 19 und 20. Also das ganze All hat der Vater dort am Kreuz mit sich versöhnt. Alles bezahlt, alles teuer erkauft, mit dem höchsten Preis, den er bezahlen konnte, nämlich ja mit dem teuren und kostbaren Blut, mit der Seele seines Sohnes. Sämtlichen Rechtsforderungen, sowohl Satans und seiner Finsternismächte, als auch der heiligen Engel, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben, wurden dort am Kreuz ein für allemal völlig erfüllt. Deswegen, liebe Geschwister, ein Ort gibt es im ganzen Weltall, wo diese Schuld bezahlt wurde, Golgatha. Und niemand kann Gott irgendeine Ungerechtigkeit vorwerfen. Ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, da ist einer völlig gottlos unterwegs gewesen und er hört das Evangelium und er ergreift das Heil in Christus. Niemand kann Gott irgendeine Ungerechtigkeit vorwerfen, als ob er Sünde unter den Teppich kehren würde, als ob es Gott mit der Sünde halt nicht so genau nehmen würde. Nein, weil er bezahlt hat. Er hat rechtskräftig bezahlt. Der Teufel fordert den Tod des Sünders. Und was sagt das Gesetz? Galater 3, Vers 10 zitiert Paulus aus 5. Mose 27, 26. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Jeder aus dem Volk Israel, der Klarheit über sich hatte, der ehrlich war, der musste sagen, ich bin ein Mann des Fluches. Und wir, liebe Geschwister, Nationen, wir haben ja nach Römer 2 das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Auch wir müssen sagen, keine Chance, wir fallen alle unter das Urteil. Und so schreibt Paulus ja in Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. So beginnt ja der Römerbrief. Paulus zeigt die totale Verlorenheit beider Menschheitsgruppen, sowohl der aus Israel als der aus den Völkern und Nationen. Ja, wir alle müssen vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes vergehen. Und über uns allen steht von Haus aus das Urteil, das der Prophet Daniel dem Belsazar kundtun musste in dieser ergreifenden Geschichte mit der Schrift an der Wand. Daniel 5, 27. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden. Liebe Geschwister, das ist der Gerichtsspruch, der über uns allen steht. Den Tod des Sünders, den Fluch des Gesetzes, den hat unser Herr Jesus Christus für uns gelitten. Und indem er das tat, hat er dich und mich, ja die ganze Schöpfung, mit in seinen Tod hineingenommen. Und seit der Vater seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat, gibt es Rechtfertigung für eine ganze Schöpfung. Gibt es die Möglichkeit, nicht nur, ich sage es mal wieder etwas vereinfacht, dass wir mit dem Schlauch abgespritzt werden, wenn wir im Schlamm irgendwie unterwegs waren, aber die Alten bleiben. Nein, etwas ganz Neues, eine ganz neue Schöpfung gibt es seit der Auferstehung unseres Herrn. Und wir, die Glieder am Leibe des Christus, dürfen das, was für die ganze Schöpfung seit der Auferstehung Jesu schon samenmäßig gilt, heute schon de facto erleben. Wir dürfen heute schon einzig und allein aus Glauben eine neue Schöpfung sein, indem wir ja sagen dürfen zu dieser frohen Siegesbotschaft. Der Sieg ist errungen, alles ist bezahlt, du darfst ergreifen. Es ist schon längst geschehen vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und du darfst heute ergreifen, das, was damals juristisch geschehen ist, du darfst heute diesem Herrn dein Leben geben, mit allem, was dazugehört, darfst deine ganze Existenz diesem Herrn anvertrauen. Und dann geschieht ja das, was die Schrift diese Neuzeugung nennt, wenn das Wort Gottes, der Samenträger, in unser Herz hineinfällt. Wunderbar. Also wir dürfen heute schon eine neue Schöpfung sein. Wir dürfen heute schon Vergebung unserer Schuld haben, ja noch mehr. Wir dürfen heute schon Gerechtfertigte sein als Glieder am Leibe des Christus. Also so dürfen wir sagen, Paulus, das Modell für das Gnadenhandeln Gottes, als Beispiel derer, die im Gemeindehaushalt an den Herrn Jesus gläubig werden dürfen. Und die Gemeinde als Leib des Christus ist das Modell für das gesamte Schöpfungsall. Denn wir lesen ja diese gewaltigen Verse in Epheser 1, 9 und 10. Indem er, nämlich unser himmlischer Vater, uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Müssen wir kurz innehalten, liebe Geschwister. Wir, die wir als zu leicht erfunden werden, ja, wir dürfen das hier lesen. Wir dürfen den innersten Herzensentschluss, das, was Gott sich in seinem Herzen vor aller Zeit schon vorgenommen hat, das dürfen wir hier in seinem kostbaren Gotteswort lesen. Also nochmal, er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Und jetzt kommt dieser Vorsatz, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Oder wir können auch übersetzen, in dem Christus als Haupt zusammenzufassen. Da habe ich gelesen, das ist ein Verb im Griechischen, das man natürlich jetzt versuchen muss, im Deutschen recht zu übersetzen. Also alles unter ein Haupt zusammenzubringen. In dem Christus alles als Haupt zusammenzufassen. In dem Christus als Haupt alles zusammenzufassen. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also was für die ganze Schöpfung gilt, dass einmal alle unter dem Christushaupt ihren Platz finden, organisch mit ihm verbunden sind, das gilt heute schon für uns, die Erstlingsschar der Leibesgemeinde. Und alles einzig und allein aus Glauben. Verwaltung der Gnade, Verwaltung des Geheimnisses, Verwaltung, die im Glauben ist. So nennt Paulus diese momentan laufende Verwaltung in der Heilsgeschichte. Und wir sehen ein außerordentliches Evangelium, liebe Geschwister. Und da gilt es nicht, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen, wie gestern haben wir ihn betrachtet, den Finanzminister aus Äthiopien, der hinaufgefahren ist nach Jerusalem, gezogen ist, er wollte dort den Gott Israels kennenlernen und Anteil haben. Heute, liebe Geschwister, ja, heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstockert eure Herzen nicht. Heute darf ein Mensch aus den Nationen von jetzt auf nachher aus der tiefsten Verlorenheit hinaufgehoben werden in die höchsten Höhen, in die innigste Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, nämlich als Glied an seinem Leibe. Was ist das für eine Botschaft? Ja, noch besteht diese einzigartige Möglichkeit. Ich habe das ja gestern gesagt, dass Anlass für diesen Dienst auch diese Situation war, dass wir doch erkennen, wie eine gewaltige Umbruchzeit in der Heilsgeschichte sich anbahnt. Ja, Gott greift den Faden mit Israel wieder auf. Diese Zweige, die ausgebrochen sind, die werden wieder eingepfropft. Und dieses Gericht, was Paulus hier den Nationenzweigen sagt, wenn du nicht an der Güte bleibst, dann wirst auch du ausgebrochen werden. Dieses Gericht, liebe Geschwister, ich verstehe es so, das hat sich durch die Jahrhunderte immer wieder ereignet. Ich musste denken, in den ersten Jahrhunderten war Nordafrika, hat es da ganz viele Gläubige gegeben in diesen Ländern. Und dann wurden die praktisch, ja, wie möchte ich sagen, weggespült. Da gibt es jetzt nur noch ganz wenig Gläubige. Das sind Nationenzweige, die in den Genuss der Gottesoffenbarung gekommen sind, wieder ausgebrochen worden. Und wir haben Europa genannt und wir haben doch jetzt den Eindruck, dass wirklich diese Zeit bevorsteht, wo die Nationenzweige ausgebrochen werden und ja, die Zweige, die edlen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Ja, die Gemeinde, sie steht nicht neben dem Herrn Jesus. Und auch der Begriff Nachfolge trifft diesen einzigartigen Stand nicht, den wir haben dürfen. Sondern, wie heißt es in Epheser 1, 22 und 23, und hat alles seinen Füßen untergeordnet, der Vater, und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welches sein Leib ist, das Pleroma, die Vervollständigung dessen, der alles in allem vervollständigt. Er das Haupt und wir die Glieder. Diese untrennbare Einheit zwischen uns und unserem geliebten Herrn und Haupt. Das ist das Geheimnis des Christus, welches dem Apostel Paulus zur Verwaltung anvertraut hat. Der Vater hat uns so ganz eins gemacht mit seinem Sohn. Und wenn wir Kolosser 1 lesen, dass der Vater uns herausgerettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, dann sehen wir da die beiden Substantive Sohn und Liebe. Da sind wir mit hineingenommen in diesen innergöttlichen Lebensbereich, liebe Geschwister. Das ist so etwas Außerordentliches und Kostbares. Und ja, wenn heute jemand unter uns sein soll, der noch keine Gewissheit hat, dass er ein Kind Gottes ist, der darf heute dieses Heil ergreifen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Heute, liebe Geschwister, wenn wir die Stimme hören, wenn der heilige Ruf uns erreicht, dann gilt es heute, das Herz zu öffnen. Ja, ich möchte es so sagen, noch sind die Nationenzweige nicht ausgebrochen, noch steht der Gemeindezug mit offenen Türen da, aber bald schließt der Herr selbst die Türen dieses Erstlingszuges und drückt die Gemeinde uns zu sich in die Himmel. Und nach dieser Zeit, ja, liebe Geschwister, da gilt wieder, was vorher gegolten hat. Nur über den Mittlerdienst des Volkes Israel können Menschen Anteil bekommen am Heil und Segen Gottes. Und ich habe es gestern schon erwähnt, wir haben den Eindruck, dass seit dem 7. Oktober, auch in der Christenheit, seit dem 7. Oktober 2023, doch manches sich verändert hat. Da erkennen viele Geschwister, die vielleicht vorher noch keinen Bezug zum Volk Israel hatten, die erkennen mit diesem Volk, Mensch, da macht Gott Geschichte. Ja, dieses Volk hat ganz offensichtlich noch eine Bedeutung. Die erkennen diese Ersatztheologie, diese furchtbare Ersatztheologie, die alle Segnungen und Verheißungen Israels weggenommen hat und auf das sogenannte geistliche Israel die Gemeinde übertragen hat und Israel freilich die Fröhliche gelassen hat. Ja, viele Geschwister, so habe ich den Eindruck, dürfen erkennen, dass diese Ersatztheologie ein totaler Irrweg war, der den Boden bereitet hat für Judenverfolgung und Judenhass. Also wir dürfen uns freuen, wenn Geschwister darauf einmal erkennen, Mensch, Israel hat eine Bedeutung. Und gleichzeitig, so haben es wir jetzt schon mehrfach erlebt, auch von positiven Israelwerken, selbstverständlich, gleichzeitig bekommen wir es immer wieder zu hören, dass die Gemeinde in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft sei. Das eigentliche Gottesvolk ist das Zwölfstämmevolk Israel. Und wir Nationengläubige, wir haben ja jetzt damals in der Apostelgeschichte Anteil bekommen dürfen an den Segnungen und Verheißungen Israels. Der Heilshorizont ist aufgemacht worden. Jetzt kommen auch die Nationen dort dazu, wo Israel von seiner Berufung her schon eigentlich war und was Israel gegolten hat. Und liebe Geschwister, da möchte ich sagen, nein, nein und nochmals nein. Die Gemeinde läuft nicht auf der Berufungslinie Israels. In der momentan laufenden Verwaltung ist der Vorrang Israels aufgehoben. Deswegen verstehe ich es auch so, dass eben nicht die einzelnen Gläubigen da eingepfropft sind, sondern die Nationen sind eingepfropft. Ihnen ist jetzt dieser Zeugendienst übertragen worden als Ganzes und das Knochengerüst dieses Zeugendienstes, wir kommen später noch drauf, das sind selbstverständlich die Gläubigen. Und deswegen, wenn die Gläubigen nicht mehr da sind, dann werden diese Zweige wieder ausgebrochen, weil dann ist überhaupt gar keine Substanz mehr da. Aber das ist mir also sehr wichtig, in Christus eine neue Schöpfung, der Vorrang Israels aufgehoben. Und ich möchte einen Vers dazu lesen, oder drei, vier Verse aus Apostelgeschichte 26. Und ich meine, da hat unser erhöhter Herr seinem auserwählten Rüstzeug schon ganz am Anfang Entscheidendes gesagt, aus dem wir den Charakter der Gemeinde so deutlich erkennen dürfen. Apostelgeschichte 26, 15 bis 18. Der Herr aber sprach, Paulus erzählt hier von seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn. Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch worin ich dir erscheinen werde, indem ich dich herausnehme. Jetzt kommt's. Indem ich dich herausnehme. Wo nimmt er ihn heraus? Aus dem Volke, haben wir ja gestern schon gesagt, Volk in der Apostelgeschichte, Zwölfstämmevolk Israel, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Heraus aus dem Volk, heraus aus den Nationen. Liebe Geschwister, das ist dieser Charakter der Gemeinde. Da ist alles Nationale, hat seine Bedeutung verloren. Die Leibesgemeinde oder wir Gläubigen aus den Nationen sind also nicht angedockt an den Israelzug, so möchte ich es mal sagen. Nein, wir laufen nicht auf der Berufungslinie Israels. Die Gemeinde ist nicht die Braut und die Ehefrau unseres Herrn Jesus, sondern wir sind Glieder seines Leibes und als solche die Vervollständigung des Christushauptes. Also die Gemeinde, nicht ein Wagen am Zug Israels, der von Abraham und erst recht dann seit Pfingsten gefahren ist. Nein, liebe Geschwister, die Gemeinde, ein ganz eigener Zug, ein ganz neuer Zug, der vom Himmel her eingefahren ist, wir alle oder die meisten von uns, denke ich, kennen die Skizze von Johannes Ullmann. Der Israelzug ist auf das Abstellgleis gefahren und von oben hat Gott den Gemeindezug aus den Nationen eingeführt. Und dieser Gemeindezug hat freilich auch einen Israelwagen. Gibt es doch freilich während des Gemeindehaushalts auch Leibesglieder aus dem Zwölfstämmevolk Israel. Wir haben es gelesen, ein Überrest nach Wahl der Gnade. Der Wirkungsort Israels wird die Erde sein, das tausendjährige Reich und erst recht die neue Erde. Und unser Wirkungsort ist in den Himmeln. Dort ist ja unser Bürgerrecht, schreibt Paulus. Und für die Geistlichkeiten der Himmelswelt werden wir in den kommenden Äonen ja das Anschauungsobjekt dafür sein, was die alles überströmende Gnade und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters und unseres Herrn Jesus Christus fertigbringt. Darstellung dieser Gnade. 2. Korinther 1,20 lesen wir, dass wir als seine Glieder mit dabei sind, wenn unser Herr Jesus Christus alle Verheißungen ausführt, die er vom Vater bekommen hat. Und so dürfen wir verstehen, nein, nicht nur auf der Erde muss das Evangelium verkündigt werden. Das war schon im Alten Testament geoffenbart. Sondern in den Himmeln, auch da muss das Evangelium den Geistlichkeiten der Himmelswelt und natürlich auch den Gefangenen, die in den Gerichten sitzen und dort ausharren und warten, irgendwann sehnsüchtig nach der Botschaft des Evangeliums, sie hören zu dürfen. Auch dort muss das Evangelium verkündigt werden. Und ich möchte diesen Punkt abschließen mit Kolosser 3, 11, wo noch einmal ganz wunderbar Paulus das zusammenfasst. Da spricht er ja von dem neuen Menschen, dass wir den neuen Menschen anzuziehen haben. Und dann schreibt er da am Ende Kolosser 3, 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Wir kommen jetzt zum nächsten Hauptpunkt, die Ausschneidung der wilden Zweige, die Wiedereinpfropfung der natürlichen Zweige. Und ja, ich möchte hier nochmal erinnern, was wir gestern gesagt haben. Paulus spricht hier national. Es geht im ersten Blick aufs Grundsätzliche um die Zukunft des Volkes Israel. Und so wie es Professor Ströter formuliert hat, es geht nicht um das persönliche Verhalten zum Heil und so wird niemals die Gemeinde ausgeschnitten, sondern die Nationen werden ausgeschnitten. Paulus sagt in Vers 20, du aber stehst durch den Glauben. Und da habe ich denken müssen, also das Stehen der Nationen ist der Glaube. Ja, und was, wo ist denn der Glaube jetzt? Der ist bei uns, den Gläubigen, den Gliedern seines Leibes. Das ist praktisch das Gerüst, sage ich mal, das Skelett, was die Nationen als Zeuge Gottes macht, so möchte ich es mal sagen. Und wenn dieses Gerüst weg ist, dieses Skelett, dann, du aber stehst durch den Glauben, dann bricht alles in sich zusammen. Das erleben wir ja in jedem Volk und Land, wenn da es keine Gläubigen mehr gibt, liebe Geschwister, da bricht einfach alles zusammen, so möchte ich es mal sagen. Oder Vers 22, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Ich verstehe es eben so, dieses Du, welches Paulus hier verwendet, meint nicht die Anrede des einzelnen Gläubigen, sondern vielmehr spricht Paulus die Nationen als Ganzes an. Die Nationen stehen durch den Glauben und wenn unter den Nationen kein Glaube mehr zu finden ist, dann fallen sie dem Gericht des Ausgeschnittenwerdens anheim. Und wir haben ja gestern schon einige Beispiele genannt. Und es ist bedrückend, dass immer weniger Glaube, ja, in unserem Land, wo wir so einen reichen Segen über die Reformation, über die Erweckungsbewegungen, über Evangeliumsverkündigung erfahren haben, wenn da kein Glaube mehr zu finden ist. Die Rebellion, die Auflehnung der Nationen gegen die grundlegenden Schöpfungsordnungen. Sie macht uns sehr zu schaffen und betrübt uns immer wieder zutiefst. Aussagen, wir schaffen das. Wir bestimmen das Klima auf unserem Planeten. Wir bestimmen unser Geschlecht. Wir bestimmen, wann Leben oder welches Leben lebenswert ist und wann Leben nicht mehr lebenswert ist oder welches Leben nicht lebenswert ist. Liebe Geschwister, da müssen wir sagen, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, liebe Geschwister, dann ist die Glaubensarmut, so möchte ich es mal sagen, maximal. Und das Ausgeschnittenwerden der unedlen Zweige steht bevor. Also ich verstehe so, das Ausgeschnittenwerden der Nationenzweige bedeutet Gericht. Und wenn die Entrückung der Leibesgemeinde stattgefunden hat, folgt unmittelbar dieses Gericht des Ausgeschnittenwerdens, dann sind die Nationen nicht mehr der Gotteszeuge hier auf der Erde. Dann geht der Zeugendienst für Gott wieder auf Israel über, liebe Geschwister. Und wir finden das, wir haben es gestern schon kurz erwähnt, ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, Wir finden das sehr wertvoll dargestellt in Offenbarung 11. Da werden uns zwei Männer vorgestellt, die Zeugen genannt werden. Das sind keine Männer aus den Nationen, liebe Geschwister. Diese beiden Männer werden in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche von Jerusalem aus die Zeugen des Herrn hier auf der Erde sein. Das sehen wir. Die Gemeinde ist weg, die Nationenzweige ausgebrochen. Und jetzt beginnt es wieder, dass Israel der Zeuge Gottes auf der Erde wird. Natürlich erst anbruchhaft. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Es wird ja hier genannt, ganz Israel wird gerettet werden. Aber wir sehen, gerade wenn wir die Offenbarung lesen, da gibt es verschiedene Erstlingsgruppen, gerade auch aus Israel. Denken wir an die 144.000, den männlichen Sohn, das Sonnenweib, die übrigen ihres Samens und so weiter. Und so lesen wir eben in Offenbarung 11 von diesen beiden Zeugen. Ich lese mal einige Verse ab Vers 3. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Also 1260 Tage, wissen wir, 3,5 mal 360, das ist die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Und jetzt kommt's, diese sind die zwei Ölbäume, haben wir gesagt, Zeugendienst und Ölbaum, das gehört zusammen. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er allzu getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, also Jerusalem. Und dann lesen wir, ja, dass die Leute sich Geschenke machen werden, wird wahrscheinlich überall im Internet zu sehen sein. Und sie freuen sich, dass diese Leute, die ja diese Plagen auch und dieses Gericht immer wieder ausgeführt haben, dass die weg sind. Aber dann lesen wir, und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen, und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. Dann sind die beiden Ölbäume, liebe Geschwister, die beiden Zeugen weg. Und das wird doch dann die dunkelste Zeit sein, die die Erde je erlebt hat. Der Herr Jesus sagt ja, wenn sie nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet. Und da sehen wir, wenn die dann weg sind, die beiden Zeugen, dann gibt es keine Zeugen mehr hier auf der Erde, liebe Geschwister. Also, ist ganz gewaltig, wenn wir das uns mal vor Augen führen. Nun kommen wir zur Betrachtung der Verse 25 bis 26. Und da lesen wir jetzt dieses gewaltige Wort in Römer 11. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Fülle, wir lesen hier das Wort Pleroma, der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Also Paulus beschreibt in Römer 9 bis 11 Gottes Weg mit seinem Volk. Und so sagt er uns jetzt also hier, wann die partielle Verstockung Israels endet. Also die partielle Verstockung Israels, also ein Überrest bleibt nach Wahl der Gnade, deswegen nur eine partielle Verstockung, ist doch gleichzusetzen mit dem Ausgebrochenwerden der edlen Zweige. Und die Wiederannahme Israels ist die Wiedereinpfropfung der edlen Zweige in ihren eigenen Ölbaum. Und jetzt beantwortet uns Paulus hier die Frage, wann findet denn die Wiedereinpfropfung wieder statt? Und er sagt hier, wenn das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird. Wie haben wir nun die Begrifflichkeit Pleroma der Nationen zu verstehen? Was ist das Pleroma, die Fülle der Nationen? Und wie gesagt, wir haben gelernt, oder so verstehe ich es eben, hier national zu denken in diesen Kapiteln Römer 9 bis 11. Nach dem Wörterbuch von Schierlitz-Eger hat dieses Wort Pleroma eine mehrfache Bedeutung. Einmal kann dieses Wort eine örtliche Fülle, Vervollständigung bedeuten. Ein Beispiel, Markus 6, 43, Speisung der 5000. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll. Also die Brocken waren das Pleroma der Handkörbe. Also die Brocken haben die Handkörbe voll gemacht. Das ist also die örtliche Fülle. Weiter kann dieses Wort Pleroma auch eine zeitliche oder zahlenmäßige Fülle bedeuten. Also wir haben drei Bedeutungen, örtlich, zeitlich, zahlenmäßig. Und so könnten wir natürlich diesen Vers jetzt auch so lesen. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Füllezahl, also die zahlenmäßige Fülle, eingegangen sein wird. Oder wir könnten es freilich auch so lesen, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle Zeit, bis die zeitliche Fülle der Nationen eingegangen sein wird. Und wir haben gesagt, die Gemeinde ist natürlich in die unedlen Zweige hineinverwoben, weil in dieser Zeit, wo diese unedlen Zweige drin sind, in dem Baum, in dem Ölbaum der Gemeindehaushalt läuft. Und so meine ich, meine persönliche Meinung, dass wir beide Bedeutungen hier verstehen dürfen, weil wir ja auch bezüglich der unedlen Zweige einmal eine nationale Dimension vor allem sehen und freilich natürlich da die Gemeinde mit hineinverwoben ist, weil eben in dieser Zeit, wo die unedlen Zweige im Ölbaum drin sind, das Geheimnis der Leibesgemeinde läuft. Selbstverständlich erfährt die Leibesgemeinde eine Vollzahl, ja selbstverständlich. Wenn alle herausgerufen sind, wenn alle den heiligen Ruf gehört haben, von dem wir in 2. Timotheus 1, 9 lesen dürfen, alle, die vor Grundlegung der Welt, vor äonischen Zeiten erfüllt wurden, dann ist die Vollzahl der Nationen erreicht und dann wissen wir, dann, das ist der Tag, auf den wir und auch unsere entschlafenen Geschwister mit Sehnsucht, mit brennender Sehnsucht warten, hoffentlich wir alle. Der Tag unserer Hinauversammlung, der Tag unserer Entrückung, wenn unser Herr kommt und die Gemeinde zu sich entrückt. Das ist dann, wenn die Gemeinde ihre zahlenmäßige Fülle erreicht hat. Und so dürfen wir festhalten, diese zahlenmäßige Fülle ist also eine unbedingte Voraussetzung für die Errettung ganz Israels. Aber, so wie ich es verstehe, ist sie nicht die entscheidende Voraussetzung. Die entscheidende Voraussetzung für die Errettung ganz Israels ist für mich die andere Bedeutung dieses Wortes Pleroma, nämlich wann wird ganz Israel errettet? Nicht, wenn die Entrückung war, liebe Geschwister. Da geht es noch weiter, da wissen wir, da kommt noch Schlimmes über Israel und auch der Abfall und alles Mögliche. Sondern wann erfolgt die Errettung ganz Israels? Wir haben es gelesen, wenn, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wenn aus Zion der Erretter kommt, dann wird ganz Israel gerettet werden. Das bedeutet, wenn unser Herr sichtbar auf den Ölberg kommt. Und jetzt, ich hoffe, dass ich das rüberbringen darf. Aus Zion kommt der Erretter, dann muss in Zion etwas stattgefunden haben oder in diesem Zusammenhang geschieht etwas mit Zion. Und das lesen wir in Lukas 21, 24b. Dort heißt es, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Und diese Zertretung hört freilich auf, wenn aus Zion der Erretter kommt. Dann ist nichts mehr mit Zertretung der Nationen. Und dann heißt es dort weiter in Lukas 21, ich lese nochmal den Vers, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also hier lesen wir, dass die Zeiten der Nationen eine Fülle, eine Vervollständigung, ein Pleroma haben. Und das fällt zusammen mit diesem Geschehen, dass Jerusalem nicht mehr von den Nationen zertreten wird. So, jetzt gucke ich mal, ob man das hier... Jetzt kommt auch gleich was. Jetzt gucke ich mal, ob das geht. Okay, also jetzt sind wir bei den Zeiten der Nationen. Also wir finden hier bezüglich der Zeiten der Nationen eben auch diesen Begriff Pleroma. Und in Offenbarung 11, Vers 2, wir haben ja gerade aus diesem Kapitel gelesen, da lesen wir: Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. So wie ich es verstehe, ist das die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Da werden die Nationen nochmal Jerusalem zertreten. Also Jerusalem wird eine nochmalige Zertretung erleben. Das heißt, die Zeiten der Nationen laufen bis da hinein, bis hinein. Jerusalem wird nochmal in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche zertreten. Und so verstehen wir, die Zeiten der Nationen sind erst dann erfüllt, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, denn dann hört die Zertretung Jerusalems durch die Nationen endgültig auf. Also das ist der Überbegriff, die Zeiten der Nationen, wie lang laufen sie, bis die Zertretung Jerusalems aufhört. Und wir haben es gelesen, Offenbarung 11, Vers 2, ganz am Ende wird es noch einmal eine Zertretung Jerusalems geben. Also wichtig, die Zeiten der Nationen hören nicht mit der Entrückung auf, sondern mit dem Kommen des Erretters aus Zion, mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg. Dann hört die nationale Verstockung Israels auf und die Errettung von ganz Israel beginnt. Vorher schon Anbrüche, haben wir schon genannt, die zwei Zeugen, männlicher Sohn und so weiter, aber dann beginnt die Errettung ganz Israels. Die Zeiten der Nationen laufen also bis zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg in Jerusalem. Also noch einmal zusammenfassend formuliert, die zahlenmäßige Fülle der Nationen, dass die Gemeinde zahlenmäßig und natürlich auch vom Wachstum hin zum Haupt erfüllt ist, ist selbstverständlich Voraussetzung für die nationale Errettung Israels. Vorher geht es mit Israel nicht weiter. Aber die Errettung ganz Israels beginnt dann, wenn eben die zeitliche Fülle der Nationen, die Fülle Zeit der Nationen eingegangen sein wird, nämlich dann, wenn die Zertretung Jerusalems aufhört. Was bedeutet mit dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und großer Herrlichkeit? Ich habe hier unten jetzt noch einmal versucht, das mit dem Ölbaum, das ist ja unser eigentliches Thema, darzustellen. Und wie gesagt, ich habe es versucht, auch so farblich darzustellen. Der Ölbaum war Israel von Abraham her, ganz klar, immer unter dem Gedanken, Ölbaum bedeutet Zeuge Gottes in der Welt. Der Ölbaum wird wieder Israel sein, wenn die Zweige eingepfropft werden. Und in der Zeit der Zurückstellung Israels ist der Zeugendienst Gottes hier auf der Welt von Israel auf die Nationen ganz allgemein national gesprochen übergegangen. Also das nochmal zusammengefasst von gestern. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, was kommt als nächstes. So. Also ich habe hier geschrieben, jetzt muss ich mir das gerade auch mal holen, das Blatt. Mit der Beiseitesetzung Israels im ersten Jahrhundert wird der Zeugendienst Israels unterbrochen. Die Nationen werden zum Zeugen Gottes in der Welt. Und wenn wir uns jetzt mit den Zeiten der Nationen ein wenig beschäftigen wollen zum Abschluss, dann wollen wir natürlich ein Kapitel in unserer Bibel nennen, das uns konzentriert die Zeiten der Nationen zeigt. Und da lesen wir dieses gewaltige Wort an Nebukadnezar: Du, Nebukadnezar, bist das Haupt von Gold. Also ganz wichtig, mit Nebukadnezar beginnen die Zeiten der Nationen. Weshalb? Weil mit der Wegführung des Südreichs in die babylonische Gefangenschaft unter Nebukadnezar das Königtum in Israel geendet hat. Da hat eigentlich die, wenn man so will, die Theokratie ihr finales Ende erlebt mit der Wegführung unter Nebukadnezar. Und seit dieser Zeit gibt es keinen König mehr in Israel, liebe Geschwister. Wir wissen, Herodes der Große zur Zeit der Geburt Jesu, auch der Fürfürst Herodes Antipas, dann später bei Johannes dem Täufer, sie waren keine souveränen Könige, sondern sie waren selbstverständlich ja von den Römern eingesetzt, mehr oder weniger. Und das ist ja die Erwartung Israels. Seit Nebukadnezar der König, der Messias Israels, der kommen wird. Und jetzt wird uns eben in Daniel 2, wird uns jetzt dargestellt, der Start und das Ende der Zeiten der Nationen. Also wir haben hier unten die Situation, 496 vor der Zeitrechnung, Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar, das Königtum in Israel endet. Und jetzt ist aber wichtig für mich, für uns, dass wir festhalten, zwar hat das Königtum in Israel geendet, liebe Geschwister, aber immer noch war Israel der Zeuge Gottes hier auf der Erde. Immer noch, auch wo das Königtum zu Ende war, wir sehen das, kommen wir nachher drauf, aus wunderbaren Beispielen. Aber wir wollen jetzt zuerst ein wenig die Zeiten der Nationen zusammenfassend anschauen. Das Standbild aus Nebukadnezars Traum zeigt alle Weltreiche der Zeiten der Nationen, die in Beziehung zum Volk Israel stehen. Wir wissen, das Haupt von Gold, Babel, Brust und Arme von Silber, Medien und Persien, Bauch und Lenden von Erz, Griechenland, Schenkel von Eisen, Rom. Und dann, so wie ich es verstehe, das steht noch aus, die Füße teils von Eisen und teils von Ton, das ist das Reich des Tieres, des letzten Weltherrschers. Und ich meine, wir dürfen es so verstehen, ohne jetzt da im Detail zu sagen, das wird genau so oder so laufen. Dieses letzte Weltreich ist quasi ein Ausläufer, so möchte ich es verstehen, oder so verstehe ich es, des Römischen Reiches. Und jetzt lesen wir, wann die Zeiten der Nationen enden. Also wir haben schon gesagt, die Zeiten der Nationen enden, wenn die Zweige wieder eingepfropft werden, die Zeiten der Nationen enden, wenn ja die Nationen nicht mehr Jerusalem zertreten. Und jetzt lesen wir hier im Daniel, wunderbar, wann sich die Zeiten ändern, ausgehend von diesem Standbild. Daniel 2, 34 und 35, du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Falsche Taste. So. Also die Zeiten der Nationen, sie haben begonnen mit Nebukadnezar und sie laufen bis zu dem Zeitpunkt, wo der Stein an die Füße dieses Bildes stößt. Und so lesen wir also, dass bis dahin alle diese Königreiche Bestand hatten. Das heißt auch heute, was wir in unseren Tagen erleben, das ist alles, hat alles mit seinen Ursprung damals in Babel, Medien, Persien, Griechenland, das können wir noch nachvollziehen, die ganze griechische Philosophie und so weiter. Aber wir sehen dieses ganze Menschheitsbild, so möchte ich es mal sagen, diese ganzen Nationen, die sind quasi so lange da, bis der Stein an die Füße schlägt und alle Reiche dieses Kosmos, ja, wie heißt es hier, es wurde keine Stätte für sie gefunden, sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und auch ganz wichtig, ich denke, das ist hier völlig klar, aber wir wollen es einfach erwähnen. Es gibt keine Aufwärtsentwicklung der Verhältnisse, dass wir irgendwann einmal, ha, wunderbar, jetzt wäre alle fromm und dann irgendwann sind wir so weit, jetzt darf nur noch der Herr Jesus kommen und wir übergeben ihm eine wunderbare Christenheit. Nein, liebe Geschwister, es wird dahin kommen, der Stein wird alles zermalmen, also keine Schnittmenge zwischen Reichen dieses Kosmos und Königreich der Himmel. Und so sagt es ja auch der Der Teufel, der sagt ja dem Herrn, und mir ist ihre Herrschaft gegeben, dieser Reiche. Gell? Und von daher verstehen wir keine Schnittmenge zwischen den Reichen des Kosmos und dem Königreich der Himmel. Und das ist auch wichtig für uns. Wir haben in den vergangenen Jahren manches erlebt, und euch braucht man das sowieso nicht sagen, weil ihr das alles viel besser wisst wie wir vom Westen. Aber manchen Westlern muss man das mal sagen oder vielleicht deutlicher sagen: Bitte, die Königreiche dieser Erde und das Reich der Himmel, die haben keine Schnittmenge. Und wenn es dann irgendwann einmal heißt, wir dürfen uns nicht mehr versammeln, wir dürfen nicht mehr die 3 Gs praktizieren, Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft, liebe Geschwister, dann wissen wir, jetzt hat der Staat eine Schranke überschritten. So möchte ich es. Also für mich persönlich, hoffentlich halten wir es durch, aber so halten. Ja, und es ist auch beachtlich und interessant, dass der Angriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres auf Israel letztendlich, so haben wir das gelesen von einem aus Israel, der das berichtet hat, letztendlich geht es all diesen Völkern um Israel herum momentan da um was? Es geht ihnen um Jerusalem. Es geht ihnen, letztendlich geht es bei dieser ganzen Auseinandersetzung um Jerusalem. Wir könnten es sogar noch weiter führen. Es geht um den Tempelberg, um den Bau des Tempels. Das ist letztendlich die große Auseinandersetzung. Und wenn wir jetzt lesen, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, ist ja ganz klar. Der Teufel hat ein Ansinnen: Jerusalem muss unter meiner Herrschaft, unter der Herrschaft der Nationen bleiben. Weil wenn das nicht mehr da ist, dann geht es in die andere Richtung. Also wir sehen hier diese gewaltigen Zusammenhänge. Also wir wollen beachten, als dieser Traum war von dem König Nebukadnezar, und Israel schon in babylonischer Gefangenschaft war Israel immer noch der Zeuge Gottes auf Erden. Ich möchte da 2 Beispiele nennen aus Daniel. Die 3 Männer, die ihre Knie nicht gebeugt haben und die ja dann in den Feuerofen gegangen sind. Oder der Daniel mit offenem Fenster hat er 3-mal am Tag Richtung Jerusalem gebetet beim König Darius. Ja, und wie hat sich Gott zu diesen Zeugen bekannt? Und was antwortet der Nebukadnezar dem Daniel in Daniel 2,47, nachdem dieser ihm den Traum gedeutet hat? In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Also da sehen wir, da war immer noch Israel der Zeuge Gottes hier auf der Erde. Und erst damals in der Apostelgeschichtezeit, wo Paulus sagt, Römer 11, Vers 11, durch Israels Fall, den Nationen das Heil, ist dieser Zeugendienst temporär, so verstehe ich es, auf die Nationen übergegangen. Wir kommen zum Schluss und wollen die Wiedereinpfropfung der natürlichen Zweige betrachten. Wir haben gestern genannt, Steinigung des Stephanus, und dann Apostelgeschichte 28, 27, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Da waren wirklich jetzt die edlen Zweige ausgebrochen. Und jetzt, liebe Geschwister, erleben wir doch in unseren Tagen die gegenläufige Entwicklung. Und das ist sehr bewegend für mich und ich denke für viele von uns. Wir sehen, die Gemeinde läuft ihrer zahlenmäßigen und qualitativen Fülle entgegen, dem erwachsenen Manneswuchs, dahin soll sie kommen. Das ist die eine Voraussetzung, das Erste, was geschehen muss, haben wir gesagt. Und dann sehen wir auch, wie die Nationen ihrem ausgeschnitten Werden entgegenlaufen. Und wenn die Gemeinde weg ist, fallen die Nationen quasi geistlich gesehen in sich zusammen und sie haben nur noch das Gericht des ausgeschnitten Werdens vor sich. Und gleichzeitig gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel und eben in seit dieser Zeit auch eine ganz neue Situation bezüglich Menschen aus Israel, die gläubig werden dürfen an den Herrn Jesus. Und Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, wenn, ich sage es jetzt mal so, wenn vor 500 Jahren einer aus den 12 Stämme voll gläubig geworden ist, ja, dann hat er sich doch einer in Anführungszeichen Nationengemeinde angeschlossen. Dann wäre der vielleicht neben uns in der Bank gesessen. Und jetzt, liebe Geschwister, wie ist das heute? Wie ist das heute, wenn solche aus Israel gläubig werden? Womöglich noch im Land Israel. Ja, einmal, dass überhaupt welche in Israel gläubig werden, ist schon gewaltig. Und das Zweite, wir haben doch seit der Staatsgründung Israels ein Phänomen, dass es vorher, die Jahrhunderte vorher, wenigstens mir ist es nicht bekannt, so nicht gab. Es gibt messianische Juden mit eigenen Gemeinden, die ein ganz eindeutig national jüdisches Gepräge haben. Und da merken wir, das gibt's doch nicht. Die natürlichen Zweige werden, oder wir sehen, wie sich das anbahnt, so muss ich sagen, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft. Wir dürfen Zeugen sein, wie dieses Eingepfropftwerden beginnt. Oder wenn jetzt seit dem 7. Oktober letzten Jahres immer wieder Zehntausende aus Israel an der Klagemauer zu ihrem Gott beten und ihn um Hilfe anrufen, das ist doch zutiefst bewegend. Freilich sind die nicht gläubig an den Herrn Jesus, aber wir erkennen, es erwacht im Volk ein Bewusstsein, wir sind, wir haben etwas mit Gott zu tun, so möchte ich es mal sagen. Und sie fangen an, wieder das Alte Testament zu lesen. Und nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Wir wissen, Israel ist noch kein frommes Volk. Und wir wissen, dass auch der große Abfall noch kommt. Und wir wissen, dass dieses Volk sich heute vornehmlich auf ihre Waffen, auf ihre Intelligenz, auf ihre Verbündeten verlässt. Ganz klar, nicht, dass wir hier einen falschen Zungenschlag reinbringen. Und es gibt auch hier im Daniel einen sehr wichtigen Vers, den ich nennen möchte. Daniel 12, 6 und 7, da fragt einer den in Linnen gekleideten Mann, wie lange wird dauern das Ende, das heißt der Zeitabschnitt des Endes dieser wunderbaren Dinge. Wir können jetzt einfach mal sagen, die 70. Jahrwoche. Und dann antwortet der in Linnen gekleidete Mann, und da präzisiert er es, die zweite Hälfte. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und jetzt kommt's. Was ist der Sinn dieser Zeit oder einer der Aufgaben dieser Zeit? Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Deswegen ganz klar, die Masse des jüdischen Volkes wird in der 70. Jahrwoche auf den falschen Messias hereinfallen. Sie werden abfallen vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Und das bedingt doch, dass Israel erst einmal vorher, und das meine ich, könnte jetzt sich anbahnen, eine Hinkehr zum Gesetz erleben wird. So, also wir sehen, die Masse des jüdischen Volkes wird erst dann, wenn der Herr Jesus kommt, seinen Messias ja erkennen. Doch heute schon, so verstehe ich's, sehen wir in den messianischen Juden anbruchhaft schon, ja, wie es sein wird, wenn Gott die ausgebrochenen Zweige wieder einpfropft. Und jetzt kann man natürlich fragen, gehören die noch zur Leibesgemeinde oder laufen die schon wieder auf der Königreichslinie? Ich würde sagen, durchaus möglich, aber das zu sagen, es ist so oder es ist so, da hätte ich jetzt nicht die Freiheit. Aber wir sehen auf jeden Fall, wie da wieder etwas beginnt. Ja. Und wir sehen diese gewaltige Erfüllung, was Paulus gesagt hat in Römer 11, 29, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Der letzte Punkt, aus ihm, durch ihn und für ihn ist das All. Ich möchte nochmal hier jetzt Fortsetzung machen. Also wir sehen hier den Zeitstrahl der Zeiten der Nationen, da ist die 69. Jahrwoche mit Golgatha, dann haben wir hier den Einschub, wo gilt durch Israels Fall den Nationen das Heil, und dann haben wir hier, also habe ich das versucht so darzustellen, hier haben wir die Entrückung und die Zeiten der Nationen, die laufen noch weiter, die laufen nach der Entrückung noch weiter, die laufen so lang, bis der Stein kommt und an das Bild aus Daniel 2 stößt. was gleichbedeutend ist mit dem Kommen unseres Herrn in sichtbarer Macht und Herrlichkeit. Der letzte Punkt, aus ihm und durch ihn und für ihn ist das All. Israel und die Nationen, sie zeigen uns den Weg und die Erziehungsmaßnahmen Gottes mit seinem Volk, mit seiner ganzen Schöpfung. Und jetzt wird es auch uns betreffend. Wir erkennen Widerspenstigkeit, Auflehnung und Rebellion gegen die klare Offenbarung, die Gott geschenkt hat. Liebe Geschwister, ein ernstes Wort. Sie führen in Verstockung und Gericht. Das sehen wir bei den Nationen. Sie sind dahingegeben gewesen. Sie haben dem Geschöpf mehr Ehre gegeben als dem Schöpfer. Und ganz massiv haben wir es jetzt betrachten dürfen. Stellt es uns dar, Paulus, bezüglich Israel. Und wir lesen in 2. Thessalonicher 2, 11 und 12. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist das Gericht, eine wirksame Kraft des Irrwahns. Wer sich gegen die geoffenbarte Wahrheit dauerhaft verschließt, fällt unter das Gericht der Verstockung, der wird in den Unglauben eingeschlossen, liebe Geschwister. Und das ist doch das furchtbarste Gericht, das ein Geschöpf erleben kann, in Unglauben und Verstockung eingeschlossen zu sein. Ja, und jetzt ist das doch auch für uns, liebe Geschwister, eine ernste Ermahnung. Wir können nach Epheser 4, Vers 30 den Heiligen Geist, mit dem jeder Gläubige versiegelt ist, auf den Tag der Erlösung betrüben. Ja, wir Gläubige, wir können rote Ampeln überfahren, den größten Unsinn treiben und dadurch großes Herzeleid auf uns und auf die uns Anvertrauten bringen. Liebe Geschwister, mögen wir hier uns ins Licht hineinstellen lassen, möchte ich zuallererst mir selbst sagen. Vor vielen Jahren hat uns nach einer Versammlung mal ein Bruder gesagt, der schon lange heimgegangen ist. Er sagte uns ein Wort: Erkannte Wahrheiten müssen im Glauben bewahrt werden, sonst werden sie wieder von einem genommen. Liebe Geschwister, das ist mir damals, wie ein Blitz ist das bei mir reingegangen, wo ich gedacht habe, Mann, was ist das für ein Wort? Aber er hat recht. Und so lasst uns den Heiligen Geist nicht betrüben, sondern lasst uns viel mehr Acht haben auf die Winke und Hinweise des Heiligen Geistes, damit er nicht hart mit uns reden muss. Und wo uns der Heilige Geist überführt von Sünde, da lasst uns doch umkehren und uns beugen, liebe Geschwister. Und wir haben es gesagt, auf Golgatha alles bezahlt, alles versöhnt. Wir dürfen zu ihm kommen und dürfen unsere Schuld, unsere Fehltritte, unsere Zielverfehlungen ihm bekennen. Und das Zweite, was wir auch hier in diesem Zusammenhang nennen müssen, lasst uns die Botschaft des erhöhten Christus, das dem Apostel Paulus geoffenbarte Evangelium für die Leibesgemeinde aus den Nationen, lasst es uns festhalten. Paulus ermahnt sein geistliches, geliebtes Kind Timotheus in 2. Timotheus 1, 13. Halte fest das Bild gesunder Worte. Wenn einer zu mir sagt, halt's fest, dann kann ich es auch loslassen, liebe Geschwister. Wir können es auch loslassen. Das müssen wir ganz klar sehen. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Und was sucht man an einem Verwalter? 1. Korinther 4, 1 und 2. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern. Was sucht man? Dass einer treu erfunden werde. Darum geht es, liebe Geschwister. Das Volk Israel, es wurde seinem Gott untreu und geriet unter das Verstockungsgericht. Und jetzt lesen wir diese kostbare Botschaft. Gottes Gaben und Berufungen sind unbereubar. Das ist die Botschaft im Römerbrief. Ist Gott jetzt mit seinen Geschöpfen, mit diesem Volk fertig? Wie es viele gedacht haben, Gottesmörder, weg. Nein, Gott hat sie eingeschlossen in den Unglauben. Da sind sie hineingekommen. Wir sehen es dargestellt in der Apostelgeschichte. Auf dass er alle begnadige. Und es gilt für die Nationen genauso. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen.
auf dass er alle begnadige. Die Verstockung wird beendet durch das Herabneigen Gottes zu seinen in Unglauben und Verstockung gefangenen Geschöpfen. Wir erkennen kostbar, niemals ist Verstockung das Letzte, sondern die Gnade und das Erbarmen Gottes beendet das Gericht des Unglaubens und der Verstockung. Das durfte Paulus hier am Beispiel der ausgebrochenen und wieder eingepfropften Zweige darstellen. Und jetzt lesen wir zum Schluss die ersten Verse und die letzten Verse der Kapitel Römer 9 und 11. Römer 9, 1 bis 3. So beginnt Paulus ja die Betrachtung des Weges Gottes mit seinem Volk der Wahl. Ich sage die Wahrheit in Christo. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Wir erkennen, wie hat dieser Mann unter dem Unglauben und der Unbußfertigkeit seines Volkes gelitten. Sie haben ihn geschlagen und rausgeschmissen und er hat es gerade wieder über sich ergehen lassen. Und liebe Geschwister, vielleicht leidet mancher unter uns auch über ja, diesem Unglauben und diesen Wegen, die Angehörige, Kinder oder Freunde, Bekannte gehen. Oder wir leiden unter der Gott- und Gesetzlosigkeit unseres Volkes. Und ich möchte auch sagen, hoffentlich leiden wir unter den gottlosen Wegen der uns Anvertrauten. Hoffentlich ist es uns nicht egal. Paulus war es nicht egal. Er hat gelitten. Und jetzt, liebe Geschwister, die letzten Verse von Römer 11. Jetzt darf es ganz, ganz hell werden im Herzen des Apostels und auch in unseren Herzen, liebe Geschwister. Was uns hier der Heilige Geist, unser himmlischer Vater, unser Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist mitteilen ließ, durch die Feder des Paulus, des Tertius, er hat ja den Brief geschrieben. Am Ende von Römer 11 darf es ganz hell werden im Herzen des Paulus und auch in unseren Herzen. Alle Dissonanzen, alle Katastrophen, alle Zerbrüche, alle Gerichte, sie haben ihr Endziel nicht im Tod, liebe Geschwister, sondern in ihm, unserem himmlischen Vater. Was für eine frohe Botschaft. Wir schließen mit dem Triumph und der Doxologie aus Römer 11, 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und in ihn hinein ist das All. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander. Und dafür danken wir dir, geliebter himmlischer Vater, dass niemals Tod, Gericht, Chaos, Gottesferne, Finsternis, ja, das Letzte sind das Ende, sondern wie wir es gelesen haben, in dich hinein das All. Du hast die Versöhnung dort erworben, am Kreuz auf Golgatha, wo du, Herr Jesus, deine Seele ausgeschüttet hast in den Tod für uns alle und für eine ganze Schöpfung. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, niemand muss in der Gottesferne deshalb bleiben. Es darf geschehen, dass wir ja, wie der verlorene Sohn heimkommen, dass wir unauflösliches Gottesleben empfangen dürfen und wie wir es lesen dürfen im Epheserbrief. Wir durften es lesen, dass einmal wirklich jedes einzelne Geschöpf seinen Platz unter dir, dem Christushaupt, findet. Ja, was ist das für eine frohe Botschaft? Wir danken dir dafür und wir danken dir, dass du uns in deinem Wort deine Heilsgeschichte offenbarst. Das ist so kostbar. Und das darf uns getrost werden lassen, auch über unserem Weg, den wir zu gehen haben. Und so lass uns wirklich in Treue den Weg gehen, auch in unseren alltäglichen Aufgaben und Pflichten stehen, die du einem jeden von uns gegeben hast. Und wir sind dann fähig, die auch recht auszuführen, wenn wir in der lebendigen Erwartung deines Kommens stehen. Und dann sind wir auch wirklich in der Lage, die Prioritäten recht zu setzen. Ja, lass es so sein in unserem Leben, dass Großes groß und Kleines klein wird. Ja, und lieber Vater, dann wollen wir auch flehen, dass wir nicht über rote Ampeln fahren, dass wir nicht Wege gehen, von denen wir eigentlich genau wissen, die sind völlig verkehrt, aber wir gehen sie trotzdem. Schenke es, dass wir das nicht tun, dass wir nicht deinen Geist betrüben, sondern dass wir wirklich uns in dein Licht stellen lassen. Und da danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr Jesus, jederzeit, weil alles vollbracht ist dort am Kreuz auf Golgatha, du alles vollbracht hast. So danken wir dir, geliebter himmlischer Vater, für die Kostbarkeit deines Wortes. Wir wollen dich bitten, lass uns weiterhin dein Wort betrachten, lass es uns bewegen. Lass uns dieses Wort festhalten, das du dem Apostel Paulus geoffenbart hast. Wir danken dir dafür. Amen.